Über 1 Milliarde Menschen leben in extremer Armut und müssen ihren Alltag mit weniger als einem US-Dollar pro Tag bestreiten. 800 Millionen Menschen hungern und sind unterernährt. In jeder Minute sterben weltweit 20 Kinder. Die Fakten sind bekannt und die Vereinten Nationen haben es sich zum Ziel gesetzt, die Zahl der Hungernden bis 2015 zu halbieren. Wie gut die Welt diesem Ziel schon näher gekommen ist, das sei mal ja dahingestellt. Eine wichtige Frage lautet, wie kann denn die Armut überhaupt bekämpft werden? Nur mit Geld oder mit der klassischen Entwicklungshilfe? Der Wirtschaftswissenschaftler Hermann Sauter aus Göttingen sagte, die UNO-Strategie zur Bekämpfung der Armut sei zu einseitig ausgelegt. Sie basiere auf einem rein ökonomischen Denkansatz. Was sollte denn besser werden? Professor Sauter ist jetzt am Telefon. Ich begrüße Sie, Herr Sauter.
Hallo. Ja, hallo, guten Tag.
Herr Sauter, Sie sagen, der rein ökonomische Ansatz und damit der auf Geld und die klassische Entwicklungshilfe basierende Ansatz zur Armutsbekämpfung reiche nicht aus. Warum?
Weil Armut natürlich auch kulturelle Ursachen hat und auch politische Ursachen hat. Und das wird in diesem Programm der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Weltarmut nur unzureichend angesprochen. Also es gibt einen ausgearbeiteten Plan, den ich mir genau angeguckt habe. Und dieser Plan ist sehr ökonomisch ausgerichtet. Nun muss ich natürlich als Ökonom sagen, also eine ökonomische Denkweise hat ihre Berechtigung, ist notwendig, man kann nicht darauf verzichten, aber es ist eben nicht alles. Und was in diesem Programm der Vereinten Nationen nicht angesprochen wird und vielleicht auch gar nicht angesprochen werden kann, das sind einfach die politischen Voraussetzungen, ja, Rechtsstaatlichkeit beispielsweise, ein Minimum an Beteiligungsmöglichkeiten der Bevölkerung an politischen Prozessen. Also das alles wird hier ausgeklammert und erst recht wird ausgeklammert, die ganze kulturelle und religiöse Dimension. Und wenn man weiß, dass also die Länder, die am weitesten von der Erreichung dieser sogenannten Millenniumsziele entfernt sind, geprägt sind durch sehr starke religiöse Traditionen, dann kommt man natürlich an diese Frage nicht vorbei.
Können Sie denn mal konkretes Beispiel nennen von solchen Ländern, dass Armut auch durch religiöse oder kulturelle Gründe verursacht sein kann?
Ich habe in dem Vortrag, den ich gehalten habe, ein Beispiel aus Sambia erwähnt. Da ist es offenbar so, dass viele Kinder unterernährt sind. Dann hat die Weltbank also eine Studie durchgeführt und hat also gemeint, nun ja, das liegt an der Einkommensarmut und hat auch entsprechende Empfehlungen ausgesprochen. Wenn man ein bisschen genauer hinguckt, dann sieht man, dass es da ein bestimmtes Sexualverhalten gibt, das den Stammesnormen nicht entspricht, dass Mütter damit stigmatisiert werden, dass die Kinder zu früh abgestillt werden und dies dann zur Unterernährung führt, obwohl die Familieneinkommen durchaus ausreichen würden, um die Kinder gut zu ernähren. Also das sind kulturelle Zusammenhänge. Ganz bestimmte Stammestraditionen, da spielen sich ja auch religiöse Traditionen eine Rolle, die zu einer Stigmatisierung von Müttern führen. Das alles wird natürlich nicht gesehen, also wenn man sich konzentriert auf ökonomische, technische Probleme, Infrastrukturinvestitionen, Elektrifizierung, Bau von Wegen und so weiter, was alles wichtig ist. Ja, aber das sind im Hintergrund wirksame Einflussfaktoren, die man einfach nicht übersehen darf.
Warum wird das von der UNO nicht gesehen?
Ich denke, sie ist bemüht um weltanschauliche Neutralität. Es ist ein Staatenverband, der wahrscheinlich darauf achten muss, dass er nicht zu kritisch auf bestimmte kulturelle, auch politische Traditionen und Strukturen seiner Mitgliedstaaten achtet. Also das ist wahrscheinlich ein blinder Fleck, der gar nicht zu vermeiden ist bei einer internationalen Organisation wie den Vereinten Nationen. Also ich würde der UNO keinen Vorwurf machen. Das ist wahrscheinlich von ihrer Struktur her bedingt.
Sie sagen, wir sollten den Menschen nicht nur als Armutsproblemfall sehen. Das haben Sie auch in diesem Vortrag gesagt, den Sie gerade erwähnt haben. Als was sollte man ihn denn dann sehen, den Menschen?
Lassen Sie mich das als Christ sagen, als Ebenbild Gottes. Ja, und das ist natürlich eine sehr viel weitere Sichtweise, ein weiterer Horizont, als er hier in dieser mehr technisch-ökonomischen Analyse angesprochen ist, als Ebenbild Gottes. Und das heißt, als Mensch, der geschaffen ist mit ganz bestimmten Anlagen, Talenten, die es verdienen, entfaltet zu werden, als Mensch, der berufen ist von Gott zu einem Leben in Verantwortung, in der Entfaltung seiner von Gott geschaffenen Fähigkeiten, der aber auch natürlich über dieses irdische Leben hinaus eine Dimension seines Lebens hat. Ja. Das heißt, es geht also, wenn ich von dieser Sichtweise, einer theologischen Sichtweise ausgehe, sowohl um das zeitliche Wohl als auch um das ewige Heil. Und das kann ich nicht auseinanderreißen, das muss ich als Einheit sehen. Und wenn ich das sehe, dann werde ich eben auch sensibel für die kulturelle und die religiöse Dimension von Armut und auch von Armutsüberwindung.
Aber dennoch geht es erstmal vor allem darum, den Hungernden etwas zu essen zu geben. Das bleibt dabei.
Das ist natürlich klar. Also wenn ich in einer Situation bin, in der die Menschen also vor Hunger sterben, dann geht es zunächst mal darum, ihnen was zu essen zu geben. Und das hat Mission natürlich auch immer so verstanden. Also es geht jetzt nicht nur darum, dass ich ihnen irgendetwas vermittle, also das Evangelium predige, sondern es geht auch um sehr praktische Hilfe. Ja, aber wenn Christen sich mit dieser Frage auseinandersetzen, sollten sie immer die Einheit eben von beiden im Blick haben, der praktischen Hilfe und auch der Vermittlung einer ganz neuen Sichtweise, eines neuen Selbstverständnisses, wie es uns das Evangelium nahelegt.
Der Wirtschaftswissenschaftler Professor Hermann Sauter aus Göttingen meint, Armut dürfe nicht nur mit Geld bekämpft werden. Danke und einen schönen Tag noch.